Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen balde kommen. Horch, von fern ein leiser Harfenton. Frühling, ja, du bist's, dich hab ich vernommen.
Hallo und herzlich willkommen bei Artefakt erzählen, unserem Archäologie-Podcast. Ich bin die Natascha.
Ich bin die Susanne, ich bin die Archäologin.
Und ich nicht. Aber ich zwitscher dir etwas ins Ohr.
Zwitschern? Ist das eine Anspielung auf Twitter?
Nein.
Also nicht auf Elon Musk? Okay, nein. Gut.
Nein, ich meinte den Frühling.
Ja, Frühling. Ja, Frühling ist viel besser als Elon Musk, das stimmt.
Weil wir befinden uns mitten im Frühling und unsere Folge dreht sich darum. Heute, soweit ich weiß. Ich habe mich nicht sehr viel spoilern lassen. Ich weiß, dass es um einen Mythos geht. Mhm. Ich weiß, dass es um die griechische Mythologie wieder geht. Ich weiß, dass es um die Demeter geht. Mhm. Mehr weiß ich nicht. Und den Rest höre ich mir heute an und frag dich, wenn mich was interessiert.
Ja,
so wie immer.
Wunderbar. Du hast schon gesagt Frühling. Und was für griechische Gottheit passt besser zum Frühling als die Demeter?
Natürlich.
Beziehungsweise auch ihre Tochter, die Chore oder auch Persephone genannt.
Mhm. Ich habe nicht gewusst, dass sie Chore heißt. Das ist schon mal Nummer eins, was ich nicht gewusst habe heute.
Chore bedeutet ja eigentlich nur Mädchen.
Ah, passend.
Ja, so wie Kuros Knabe heißt oder junger Mann, ist die Chore das Mädchen. Deshalb gibt es diese Kuroi und Chorenstatuen.
Genau, die kenne ich. Ja. Aber ich habe das nie mit der Persephone verbunden.
Ah, ja. Es ist manchmal, im Mythos taucht sie halt nur als Persephone auf und manchmal eben als Chore, als das Mädchen, weil sie ist das prototypische Mädchen. Mhm. Und ihre Mutter, die Demeter, ist ja eine auch der älteren griechischen Göttinnen, weil sie ja auch zu den 12 olympischen Göttinnen oder Göttern dazugehört. Und sie ist eine Schwester des Zeus, das heißt wirklich von der alten Generation. Das heißt, sie ist auch eine Tochter von Rhea und Kronos. Und sie hat aber auch ein Kind mit dem Zeus, das ist eben die Persephone, und mit einem anderen Halbgott, mit dem Iasion, hat sie ein anderes Kind. Und dieser Iasion ist auch wieder ein Sohn vom Zeus. Also irgendwie ist das, was der genetisch, sollte man sich nicht drüber Gedanken machen.
Man sollte sich nicht ganz genau Gedanken machen über, wie es am Olymp so vor sich geht. Na. Aber wir sagen jetzt einfach, dass es einfach um die Geschichte so zu erzählen, damit nicht zu viele Namen vorkommen, wie beim Tolstoi oder sonst wo.
Beim Tolkien, beim Silmarillion.
Damit man nicht durcheinander kommt, sind es einfach die 12, die man kennt, und die vermischen sich und dann gibt es mehr.
Genau. Also eben die Kinder von der Demeter sind einerseits die Persephone und andererseits der sogenannte Plutos. Und das ist der Reichtum. Und wenn du den Namen anhörst, Pluto ist ja eigentlich der lateinische Name vom Hades.
Vom Hades, ja.
Weshalb der Hades ja eigentlich auch ein Gott des Reichtums ist, weil unterirdisch gibt es ja auch Schätze.
All die funkelnden Schätze unter anderem. Und die treffen aufeinander.
Die treffen aufeinander.
Soweit ich weiß, darum gibt es den Frühling. Ja, so habe ich das im Kopf, den Mythos. Genau. Okay, aber ich lasse dich erzählen.
Ja. Lateinischer Name von der Demeter ist Ceres.
Aha, also noch nie gehört.
Noch nie gehört, okay. Nein. Ceres kennt man vielleicht aus dem Ceres Soft, das Kokosfett zum Frittieren.
Das kenne ich wieder nicht.
Das kennst du nicht?
Nein.
Also das sind so Kokosset-Würfel und die sind von Ceres, von der Marke.
Okay.
Genauso wie es die Biomarke Demeter gibt.
Ja, die kenne ich.
Ja. Mhm. Also alles, was so mit Landwirtschaft ist und biologische Landwirtschaft, das hat man versucht mit Demeter zu verbinden. Mhm. Weil sie ja auch als Göttin der Fruchtbarkeit des Getreides und der Saat sehr stark mit Landwirtschaft verbunden ist.
Mhm. Natur, Landwirtschaft, die 4 Jahreszeiten unter anderem. Ja.
Ihre Attribute sind die Weizen, Ähren zum Beispiel, oder auch Mohn oder Früchte oder Blumen. Und sie hat verschiedene Beinamen und unter anderem heißt sie Despoina oder Potnia, das heißt Herrin oder Gebieterin.
Sag nochmal.
Despoina und Potnia. Mhm. Die Potnia Theron wäre allerdings die Artemis, das ist die Herrin der Tiere.
Ah.
Dann gibt es den Beinamen Chloe. Oho. Das ist die Grünende.
Da kommt der Name her?
Ja.
Das habe ich nicht gewusst. Ach, jeden Tag ist ein Schultag. Okay.
Und dann gibt es Annamen, der auch noch als Beiname vorkommt, der für die heutige Folge eine wichtige Rolle spielt. Das ist Eloisinia. Mhm. Das heißt, die Göttin aus Eloises.
Mhm.
Weil wir werden uns halt nicht nur die Demeter anschauen, sondern auch ihren Kult, der in Eloises beheimatet war.
Mhm.
Und dessen Feiern, die sogenannten Mysteria, namensgebend für alle Mysterien sind, die man seit der Antike kennt. Und weil wir ja schon zwei andere Mysteriengottheiten hatten, nämlich den Mithras und den Dionysos in anderen Folgen, habe ich mir gedacht, schauen wir uns einmal die namengebenden Mysterien auch an.
Ich bin gespannt, wie das zusammenhängt, wie eine Feier zu einem, bei uns die Bedeutung Mysterium kommt. Weil ja. Wenn etwas ein Mysterium ist oder ein Mysteriös, dann ist es so versteckt.
Mhm.
Du weißt schon, mysteriös halt. Ja.
Das hängt dann mit dem Namen zusammen, weil man weiß nicht genau, was Mysteria heißt. Es gibt ein mykenisches Verb, das beginnt mit Mys und das heißt eingeweiht. Mhm. Also vielleicht sind das so Einweihen, die Eingeweihten.
Rituell?
Ja, das führt dann zu einem anderen Wort, nämlich zu Telete und das heißt Ritual und das hängt auch mit den Kulten zusammen.
Okay.
Aber schauen wir uns mal den Mythos von der Demeter genauer an.
Let's go.
Man kennt den Mythos von der Demeter über die sogenannten homerischen Hymnen. Und die homerischen Hymnen haben mit Homer insofern so viel zu tun, als sie in einem ähnlichen Stil geschrieben sind wie die Ilias und die Odyssee, aber nicht von ihm selbst, weil sie jünger sind und weil sie inhaltlich sehr stark auf die verschiedenen Gottheiten zugeschnitten sind und Geschichten der Gottheiten erzählen, also Origin-Stories, wie für Spider-Man, Batman etc.
Alles klar, das Homecoming zu den homerischen Geschichten.
Genau.
Mhm.
Und da gibt es den homerischen Demeter-Hymnos, der stammt aus der Mitte des 7. Jahrhunderts vor Christus ungefähr. In dem Hymnos wird erzählt, wie die Kore geraubt wird. Kore wird von Hades geraubt, vom Gott der Unterwelt, der entführt sie zu sich in die Unterwelt. Und das hat niemand mitbekommen, weshalb Demeter ziemlich verzweifelt ist und die Tochter sucht. Es gibt nur einen, der das mitbekommen hat, und das ist Helios, der Sonnengott, weil der hat das gesehen.
Aha.
Und der sagt es zur Demeter. Und die Demeter ist extrem wütend auf ihren Bruder, sprich Vater der Tochter Zeus, weil der das zugelassen
weil
hat,
den Raub.
Der hat es einfach zugelassen.
Ach.
Und sie verlässt daraufhin den Olymp und zielt auf der Welt umher. Und sie kommt dann unter anderem nach Eloises.
Mhm.
Und sie lässt sich in Eloises nieder. Eloises liegt so ungefähr 30 Kilometer nordwestlich von Athen. Und sie geht dort in der Gestalt einer alten Amme zu einem der dortigen Herrscher, der heißt Keleos, und bietet ihm ihre Dienste an. Und Keleos hat einen Sohn, der heißt Demophon. Und dieser Demophon ist noch ein kleines Kind. Und was macht eine griechische Göttinnenamme mit Kindern?
Aufpassen drauf.
Ja.
Aber ich habe das Gefühl, das ist nicht die richtige Antwort.
Genau. Wir kennen eine ähnliche Geschichte vom Achill.
Die Klippe runterhauen?
Nein, nicht ganz. Der Achill im Feuer der Unterwelt baden, damit er unsterblich wird.
Oh.
Und dazu wird sein Fleisch mit dem Ambrosia eingeschmiert, mit der Nahrung der Götter.
Mhm.
Und dann wird es weggebrannt im Feuer. Nur, das dauert ja halt eine Zeitl. Beim Achill hat seine Mama Thetis gemacht.
Ja.
Da macht es halt die Amme und die Mutter Metanera kommt dann irgendwann drauf, was passiert. Und die Demeter, jetzt hast du das unwissentlich, dieses Ritual unterbrochen. Jetzt kann ich das leider nicht fertig machen. Aber schaut her, ich bin die Göttin Demeter. Ich gebe mich zu erkennen. Ich bin jetzt bei euch und ich möchte, dass ihr mir einen Tempel baut. Und die Eloises, ja sicher, bauen wir dir einen Tempel.
Und das Kind ist aber noch nicht das zur kind, Gottheit
geworden. Nein, leider nicht, weil es eben zu früh gekauft. Verändert worden okay. ist. Also Demophon bleibt sterblich. Die Demeter kriegt ihren Tempel, zieht sich gramvoll in den Tempel zurück und trauert weiterhin um die Chore. Und weil sie sich zurückzieht...
War das ihr Ziel? Was war die Motivation hinter der Taufe dann?
Sie wollte dem was Gutes tun, weil der Keleos sie aufgenommen hat. Das ist ja praktisch so eine Quid pro Quo-Geschichte ein bisschen.
Okay, verstehe.
Aber... Dadurch, dass sie sich zurückzieht, entzieht sie auch der Welt ihre Gaben. Das heißt, es gibt keine Fruchtbarkeit.
Da kommt das mit dem Herbst.
Ja. Und weil es keine Fruchtbarkeit gibt, opfern die Menschen ja auch den Göttern nichts mehr, weil wofür sollen sie sich bedanken? Schon und klar. Da wären jetzt die Götter mal hellhörig und gehen zum Zeus und sagen, du bitte, wir hätten schon gern unsere Opfer. Das geht jetzt gar nicht.
Wo bleibt mein Wein?
Genau, also wo bleibt der Wein, wo bleiben die anderen Opfergaben?
Mhm.
Und nachdem Zeus zu Hades gegangen ist und ihm gesagt hat, das müssen wir ändern, gibt Hades die Chore raus. Allerdings hat die Arme in der Unterwelt etwas gegessen, was sie nicht hätte tun sollen. Entweder Granatapfel oder Samenkerne. Also Granatapfel als Symbol für Tod, Unterwelt.
Voll.
Weshalb sie ein Drittel des Jahres in der Unterwelt bleiben muss. Das ist die Zeit, wo Winter ist. Und die zwei Drittel des Jahres, wo sie in der Oberwelt ist mit ihrer Mutter gemeinsam, ist Frühling, Sommer, Herbst.
So und gerade wenn sie geht, wird sie traurig, die Mutter, und es wird langsam Herbst. Und
genau.
Ja.
Und die Demeter verlässt daraufhin Eleusis. Aber bevor sie geht, weiht sie die Ersten in diese Mysterien ein.
Okay.
Und einer der Ersten, den sie einweiht, ist eben dieser Kelios, der Herrscher. Aber es gibt noch einen anderen Herrscher, und das ist ein gewisser Triptolemos. Und das Interessante ist, dass dieser Triptolemos, weil er da schon erwachsen ist, auch als erwachsener, bärtiger Mann dargestellt wird.
Mhm.
Und das spielt dann später bei seiner Ikonografie noch eine Rolle.
Mhm.
Weil es gibt eine zweite Variante, wie Triptolemos dargestellt wird.
Als Jüngling.
Als Jüngling.
Als Kordus.
Genau.
Na, habe ich da Daten?
Ja.
Ich bin so gut.
Weil das ist eine jüngere Quelle, die ist irgendwann wahrscheinlich im 6. Jahrhundert aufgetaucht. Da ist der Triptolemos der Sohn des Kelios, ein anderer Sohn des Kelios.
Okay.
Und der erhält von Demeter als Geschenk das erste Getreide und bekommt von ihr den Auftrag, das Getreide an die Menschen zu bringen. In der vorhergehenden Version gibt es das Getreide bereits, aber in der Version ist er der Getreidebringer. Das heißt, da gibt es einen Wechsel in der Mythologie. Es gibt so einen Zeitraum, so im späten 6., späten 5. Jahrhundert, das ist die Zeit der Erfindermythen in Griechenland. Da kommen extrem viele Mythen, die es eigentlich davor nicht so richtig gegeben hat, weil es die Produkte gegeben hat.
Ja.
Aber da werden Götter oder Menschen damit in Verbindung gebracht, die das neu erfinden. Ein anderes Beispiel.
Wo haben wir das Feuer her?
Wo haben wir das Feuer her?
Das Getreide
her? Wo haben wir das Getreide her?
Das ist noch wichtig.
Wo haben wir den Olivenbaum her?
Die Geschichte kenne ich mit der Athene und dem...
Und dem Poseidon war dagegen. Genau. Die Geschichte ist auch am Parthenon dargestellt und der passt zeitlich genauso gut in dieses 5. Jahrhundert hinein, weil am Westgiebel ist die Geschichte, wo Athena den Athenern den Ölbaum bringt.
Schon klar. Mhm.
Mhm. Und so in der Zeit kommt auch das auf, dass Triptolemos das Getreide bringt, weil da ist ein anderer politischer Hintergrund.
Mhm.
Zu dieser Zeit, also bis in das 6. Jahrhundert hinein, war Eleusis eine eigenständige Stadt und wird dann von Athen erobert. Das heißt, die Athener nehmen die Mythen von Eleusis auch auf und deuten es auf ihre eigenen Mythen und auf ihre eigenen Persönlichkeiten um.
Ah, okay.
Das heißt,
ändert sich ein bisschen was mit, wie dann das Getreide zu den Menschen
genau gekommen ist. Und zwar, wenn die Athener sagen können, wir, ein Held von unserer Seite, bringt den Menschen das Getreide. Und vor allem, er muss das Getreide überall auf die Welt hinbringen. Er muss es auch bis nach Indien bringen.
Mhm.
Und um das zu machen, braucht er ein magisches Gefährt und das ist ein Wagen.
Oh, ich habe gedacht, jetzt kommt ein Pegasus oder so.
Na, Pegasus nicht. Er hat einen Wagen,
okay,
der früh ausschaut in der frühen Vasenmalerei wie ein fliegender Rollstuhl. Und später...
Deshalb die Vase.
Genau, deshalb die Vase. Und später bekommt er dann so Flügel dazu, wie oder wird von Drachen oder von Schlangen gezogen. Also Triptolemos sitzt auf seinem Flügelwagen, wie wir auch am Artefakt sehen.
Ja.
Und dieses Gefährt gehört zu seiner Ikonografie dazu, genauso wie die Getreideähren, die er in der Hand hat. Oder auch, dass er ein Opfer noch bringt, bevor er abreist.
Mhm.
Und es führt gleich zum Artefakt.
Da ist er dargestellt als Jüngling, oder?
Da ist er als Jüngling dargestellt, genau.
Kein Bart.
Er hat keinen Bart. Es handelt sich von der Gefäßform her um eine sogenannte Kalpishydria. Kalpishydria, das sind die jüngeren Hydrien, die ein bisschen gedrungener sind,
okay,
von der Höhe her. Also die sind ein bisschen gestockter. Mhm. Andere Hydrien sind ein bisschen schlanker und höher.
Okay.
Die Hydria befindet sich in der Original- und Abgusssammlung des Instituts für Antike Abteilung Archäologie
No way.
In Graz auf der Universität.
Cool.
Deshalb habe ich auch die Fotos bekommen. Noch einmal ein Dank an den Manfred, der mir die Fotos zur Verfügung gestellt hat.
Danke, Manfred. Also, Hydrie ist eine Vase.
Ja,
schätze ich, mit zwei Henkeln.
Nein, drei.
Drei?
Drei, auf der Rückseite ist auch einer, weil Hydria ist ein Gefäß für Wassertransport, wie der Name es schon sagt.
Da braucht man einen dritten Henkel?
Du brauchst zwei Henkel zum Halten und einen dritten zum Halten zum Gießen.
Genius.
Ja, komplett, gell? Mhm. Man kennt den Maler dieser Hydria, das ist der sogenannte Berliner Maler. Und der heißt nicht so, weil er in Berlin gemalt hat.
Ich wollte gerade fragen.
Sondern
who was that
der gentleman? Name ist ein sogenannter Notname. Man kennt von einigen griechischen Vasenmalern, kennt man die Namen, weil sie signiert haben mit Epoesen oder Ekraphsen als Formel. Vasen dieses Stils, dieses Aussehens haben keinen Namen, aber John Beazley hat Vasen so im frühen 20. Jahrhundert, ein britischer Archäologe, der sich vor allem mit Vasen beschäftigt hat aus Oxford, der hat Vasen qualifiziert und verschiedenen Malern zugeordnet. Und die namensgebende Vase des Berliner Malers befindet sich in der antiken Sammlung in Berlin. Von Berliner Maler kennt man extrem viel Vasen. Es sind so ungefähr 120, die ihm zugeschrieben sind. Aber 12 davon zeigen den Triptolemos.
Wow. Okay.
Das heißt, den hat er besonders gern gemalt. Und er ist in der Zeit so, ja, 490 bis 465, 60 ist er tätig. Und ist einer der großen führenden Maler des rotfigurigen Stils.
Rotfigurig mit leichtem Terrakotta. Farbe oder
rotfigurig von der Machart her. Es gab davor die schwarzfigurigen Vasen, wo der Hintergrund rot ist und die Figuren schwarz. Und um 530, 525 gibt es dann sogenannte bilingue Vasen. Da ist eine Seite schwarze Figuren, andere Seite rote Figuren. Und dann geht man dazu über, dass man nur die roten Figuren zeigt.
Ich verstehe.
Und der Berliner Maler ist einer ganz frühen Meister, genauso wie der Kleophrades Maler. Das ist noch ein bisschen früher. Die Darstellung, die wir da eben auf der Vase aus Graz sehen, ist, dass links auf einem geflügelten Wagen oder geflügelten Rollstuhl, könnte man auch sagen,
sieht aus wie ein Rollstuhl,
ein junger Mann mit langen Haaren sitzt,
ja,
der in der linken Hand ein Zepter hält und in der rechten Hand eine Fiale, eine Schale.
Mhm.
Und auf der rechten Seite steht eine Göttin mit einer Fackel, eine junge Göttin, in dem Fall ist es Chore.
Woran erkennt man, dass sie eine Göttin ist und nicht eine Sterbliche?
Sie ist auf gleicher Ebene wie er. Okay. Wenn sie auf gleicher Ebene sind und miteinander interagieren, ist es eher so, dass beide auf der göttlichen Ebene sind.
Okay.
Es gibt auch Beispiele, wo er zum Beispiel ein bisschen höher schwebt als die anderen, als die Menschen.
Naja, er hat auch Flügel in seinem
Rollstuhl. Er hat auch Flügel auf seinem Rollstuhl, genau. Wobei es gibt auch Darstellungen, ganz frühe, da schwebt der Rollstuhl nur, ohne dass irgendwas zu erkennen ist. Also das schaut dann sehr spacig aus. Aber sie, die Chore, hat eine Eunochoe, eine Kanne in der Hand, in der linken Hand eben diese Fackel, die nicht angezündet ist. Und sie ist dabei, etwas Wein in die Schale zu gießen. Das ist praktisch die Abschiedslibation. Das heißt, hier bricht der Triptolemos auf, um die Ehren den Menschen zu geben.
Ich verstehe, das ist dann im Herbst eigentlich, weil da erntet man das. Nein.
Nein, er muss es ja aussehen. Es ist aussehen, im Frühling.
Das ist der Frühling. Das ist der Frühling. Jetzt verstehe ich den Zusammenhang.
Ja, passend.
Zu unserer Folge.
Zu unserer Folge.
Und der Zeit. Die Leute hören sich ja immer nicht immer live an die Folge. Und jetzt sitzt sicher jemand da kurz,
zu Weihnachten.
Kurz vor Weihnachten und denkt sich, boah, schön wär's.
Ja, stimmt. Ein paar technische Daten noch zu dieser Hydria. Sie ist knapp 29 cm hoch. Und der Mündungsdurchmesser ist ein bisschen über 11 cm. Und wie viel Wasser, glaubst du, geht da rein?
Wie viel Wein passt da hinein?
Ja, leider, da ist kein Wein drin. In unserem Silberbächen Folge 2 war Wein drinnen, aber da ist jetzt Wasser drin.
Wie groß ist es, hast du gesagt?
29 cm hoch, ungefähr.
Das sind 2,5 Liter.
Nicht schlecht, das sind so 3,8 Liter, die reingehen.
Noch mehr? Okay.
Okay. Also damit sie es ordentlich auszahlt, weil ja, du musst die ja am Brunnen befüllen und dann ins Haus tragen. Mhm. Also das ganze Gefäß dürfte dann schon so, was sind so 4,5 Kilo gehabt haben, 4 bis 5 Kilo.
Nicht schlecht.
Also das tragt man dann schon ein bisschen schwerer.
Aber es hat gute 2 Henkel zum Tragen.
2 Henkel zum Tragen und einen zum Schütten.
Und einen, genau, zum Schütten. There you go.
Mhm. Zu dem Stück vielleicht noch ein paar Details. Es ist 2011 restauriert worden, im Zuge dessen, dass für den CVA Arbeiten entstanden sind in Graz. Und da haben sich die Restauratoren das angeschaut und haben gesehen, dass es eine alte Restaurierung gegeben hat. Der rechte Henkel ist nämlich in Gips angesetzt gewesen, ist aber der Originalhenkel. Deshalb ist er jetzt ein bisschen deutlich erkennbar. Mhm. Plus, man hat alte Übermalungen festgestellt. Das ist etwas, was im 19. Jahrhundert immer wieder gemacht worden ist. Die Vase ist nämlich, also sie stammt aus der Umgebung von Capua. Da sind wir ein bisschen nördlich von Neapel. Das heißt, wird aus irgendeinem von diesen unteritalischen griechischen Gräbern stammen.
Mhm.
Die Ankaufsgeschichte, dass sie 1874 in Rom von Wolfgang Helbig, einem deutschen Archäologen, der in Rom geforscht hat, angekauft worden ist und dann irgendwie vom Institut für Archäologie angekauft worden ist, so in späten 1870er Jahren.
Mhm.
Und zu der Zeit hat man natürlich Vasen, die im Handel gewesen sind, auch ein bisschen aufgepessert, damit sie schöner ausschauen. Also man hat ihnen so eine Art Glanzzonenüberzug gegeben. Also dieses, was so glänzend ist, das Schwarze, das ist zum Teil, Großteil eigentlich, 19. Jahrhundert Firnis.
Mhm. Mhm.
Und bei den Restaurierungen hat man gesehen, vor allem am Fuß ist einiges übermalt worden, weil da hat es eine Art Fehlbrandstelle gegeben. Und beim Haar des Triptolemus gibt es Übermalungen, sonst eher weniger.
Mhm.
Aber die Übermalungen kann man nicht mehr problemlos entfernen, sonst beschädigt man das Gefäß leider.
Klar, ja. Aber es ist trotzdem wunderschön restauriert. Also ja. Man erkennt alles, es ist wirklich sehr sauber.
Also ja, es ist nur,
braucht man da nicht, oder?
Da kann man mit der Johanna drüber reden, die okay, flucht bei solchen Sachen zum Fotografieren, weil es ständig spiegelt.
Mhm, ich verstehe. Und dann sieht man das Motiv natürlich nicht so schön, wie man es haben will.
Genau. Plus, es ist natürlich auch das Problem, es ist jetzt, die Darstellung geht um diesen Knick herum. Und das heißt, du hast immer einen Winkel auch noch drauf.
Du hast einen Winkel, wo es wegspiegelt, ja.
Mhm. Mhm. Dann schauen wir kurz nach Eloisis.
Wir fahren wieder zurück.
Wir fahren zurück.
Zu Demeter.
Zu Demeter und schauen nach Eloisis. Oder wie es heute heißt, Elefsina.
Elefsina ist ein toller Name.
Wir sind ca. 30 Kilometer nordwestlich von Athen und Elefsina hat eine Gemeinsamkeit mit Graz, 20 Jahre später, ist nämlich 2023 europäische Kulturhauptstadt.
Na, also
wow. Nächstes Jahr. Es hätte letztes Jahr sein sollen, 2021, und wegen Corona ist es ausgefallen, jetzt ist es auf 23 verschoben.
Ah.
Ist heute ein Vorort von Athen und ist gleichzeitig bekannt als Geburtsort des Dramatikers Aeschylus.
Schau.
Weshalb es Festspiele zu Ehren des Aeschylus gibt. Heute kennt man allerdings die Stadt auch deshalb, weil es die größte Ölraffinerie in Griechenland hat. Es liegt am Hafen. Und es gibt einen Militärflugplatz, weshalb man in Google Earth nicht alles genau anschauen kann und der Militärflughafen ist ziemlich schummrig nur. Also man kann sich die archäologischen Stätten anschauen, aber dann ist so ein großer, ungut aufgelöster Fleck der Militärflughafen.
Mhm.
Wir sind da in einer sehr alten Gründung eigentlich. Also es gibt ein Demeter-Heiligtum wahrscheinlich schon ab der mykenischen Zeit, also ab dem 15. Jahrhundert vor. Und so spätestens im 7., 6. Jahrhundert wird das von Athen annektiert. Das habe ich eben schon kurz erwähnt. Nach dem Peloponnesischen Krieg, nach dem Ende, im 5. Jahrhundert wird es noch einmal kurz unabhängig, kommt dann allerdings wieder unter attische Vorherrschaft. Und Eloisis hat ein etwas ärgeres Ende, weil das ist mit einer anderen Folge fast verbunden, nämlich mit dem Alarich. Alarich okay, zerstört 395 auf seinem Zug nach Westen Eloisis. Und die Neugründung der Stadt gibt es erst im 18. Jahrhundert und seit 1822 gibt es die ersten Ausgrabungen durch griechische Archäologen dort.
Aha.
Was gibt es für archäologische Stätten? Die wichtigste ist natürlich das Telesterion, das ist der Demeter-Tempel. Telesterion heißt Ort der Einweihung, kommt von diesem Wort Telete, also von dem Ritual.
Mhm.
Und ein Telesterion ist prinzipiell der Name für einen Tempel oder ein Heiligtum einer Mysteriengottheit. Und das namensgebende Telesterion ist das der Demeter in Eloisis. So wie die Mysteria die namensgebenden Mysterien für alle Mysterienkulte sind.
Mhm, mh.
Das älteste Gebäude, das älteste Telesterium stammt noch aus mykenischer Zeit, eben aus dem 15. Jahrhundert vor. Da hat man Reste unterhalb der späteren Telesteria gefunden. Und das ursprüngliche war ein sogenanntes Megaron, das heißt, das ist ein rechteckiger Bau mit einer Zugang in der Langseite, mit Säulenstellungen. Das wird dann eben um 600 vor durch ein größeres Gebäude ersetzt, das nach Norden orientiert ist und dann unter athenischer Vorherrschaft, vor allem unter der Zeit der Pesistratiden um 525, wird ein großer Kultbau mal errichtet mit 27 mal 27 Meter. Und da wird das alte Megaron, wird als Heiligtum noch einmal darin integriert, als Anaktoron, also als Palast. Das ist der Teil, wo die heiligen Objekte der Demeter aufbewahrt werden und wo nur die Priester rein dürfen. Dieses Gebäude der Pesistratiden wird relativ bald darauf durch die Perser zerstört, 480. Also das, was mit Athen passiert, passiert natürlich auch mit den umliegenden Sachen. Und es kommt dann zu einem Plan für einen Neubau danach. Kimon beginnt damit, wird allerdings nicht fertig unter Kimon. Unter Perikles kommt es dann zur Vollendung. Perikles, der unter anderem den Baumeister Ikthynos damit beauftragt. Und Ikthynos kennt man, weil er einer der Baumeister des Parthenon in Athen ist. Also im letzten Drittel des 5. Jahrhunderts vor wird ein riesiges Heiligtum mit 54 mal 54 Metern errichtet. Also doppelt so groß wie das alte, der Pesistratiden. Und wir haben eine Säulenstellung innen von 6 mal 7 Säulen, die ein Flachdach tragen. Die Säulen sind ionischer Ordnung. Einen großen Innenraum mit 6 Türen. Und dieser ganze Innenraum, der bietet einen Platz für ca. 7.000 Besucher, also für 7.000 Mysten, die in den Kult eingeweiht sind, weil wer anders darf in das Heiligtum nicht rein.
Oh.
Dann gibt es da auf dem Plan, sieht man auch noch eine vorgelagerte Säulenhalle, die ist um 330 errichtet, also so Übergang von der Klassik in den Hellenismus. Diese Säulenhalle besteht aus 12 dorischen Säulen und das Heiligtum steht eigentlich unbeschädigt bis 170 nach. Dann kommt eine germanische Gens namens Kostoboki vorbei. Das Ganze ist ein bisschen im Zuge der Markomannenkriege zu sehen. Dann wird es unter Makarel wieder reaktiviert, wieder restauriert.
Oh.
Und die endgültige Zerstörung ist dann durch die Westgoten 395.
Da hat es keine Chance mehr gehabt.
Nein, da hat es keine Chance mehr gehabt.
Okay.
Da war es dann kaputt. Wie schon erwähnt, die Mysteria, das Hauptfest für den Kult für Demeter und Chore oder Persephone in Eleusis. Es gibt die kleinen Mysteria, die sind im Frühjahr und es gibt die großen Mysterien, die sind im Frühherbst.
Okay, also immer genau dort, wenn
ausgesät oder geerntet
genau,
wird.
Genau, wenn die Persephone wieder zurückkommt, beziehungsweise geht.
Genau.
Okay.
Und dieses Fest, also genaue Sachen weiß man natürlich nicht direkt, weil geheim darf nicht niedergeschrieben werden, darf nicht an andere Außenstände kommuniziert werden. Es gibt natürlich Autoren, die Sachen drüber schreiben, aber der ganze Kult ist so geheim, dass Pausanias nicht einmal bei seiner Beschreibung von Griechenland das Heiligtum beschrieben hat.
Das hat er nicht dürfen.
Das hat er nicht gemacht, nein.
Er wollte es wahrscheinlich, aber es wurde ihm weggenommen.
Oder vielleicht auszensuriert oder sonst was, ja. Aber die Feiern bestehen meistens aus einer Mischung von Fasten, von Reinigen jetzt mit Feuer, mit Wasser auch. Es werden verschiedene Opfer dargebracht. Und was besonders wichtig ist, sind diese Prozessionen immer wieder. Und die große Hauptprozession, die eben bei den großen Mysterien ist, im Frühherbst, die großen Mysterien, die finden zwischen dem 15. und 21. Poet Romion statt, von der Jahreszeit und vom Monat her. Diese große Prozession beginnt in Athen und führt dann über die Heilige Straße. Da gehen sie durch den Keramikos, durch das Heilige Tor auf die Heilige Straße. Und das ist die Strecke nach Eleusis.
Ist das nicht ewig lang?
Ja, es sind so ca. 24 Kilometer, die sie gehen müssen.
Boah.
Sie schaffen es allerdings an einem Tag. Die gehen ganz in der Früh.
Eine gute Wanderung.
Gute Wanderung. Abend. Haben allerdings davor gefastet. Das heißt, sie sind wahrscheinlich schon ein bisschen...
Oh mein Gott.
Und gehen dann und opfern auf dem Weg. Dorthin gibt es ja auch andere Heiligtümer noch, da werden Opfer noch gebracht. Und sie kommen dann am Abend im Licht von Fackeln in Eleusis an. Und dann gibt es das große Fastenbrechen eigentlich auch. Und ein Ritual, das immer beschrieben wird mit, das ist der Übergang vom Dunkel zum Licht. Und es geht auch viel natürlich um Wiedergeburt. In diesem ganzen Ritual verkündet dann der Priester im Heiligtum drinnen die Geburt des heiligen Kindes.
Ah.
Und das heißt, du hast diese Wiedergeburt drinnen, etwas, was natürlich auch für die Eingeweihten in diesem Mysterienkult etwas Positives ist, weil sie auf ein gutes Leben im Jenseits hoffen können.
Ja. Schau, es ist in jeder Kultur irgendwie das Gleiche zum Frühling, oder? Das,
schon, ja.
Die Wiedergeburt, das Neue, das Licht. Finde ich sehr schön, dass das resoniert in so vielen Kulturen, so vielen verschiedenen. Mhm. Warst du schon mal da?
Mhm. Ich war noch nie in Griechenland. Ich sag das nur zwischen, schau mal, zwischen den Schädeln hervor.
Schädeln.
Ja.
Mhm. Eigentlich würde man so um die Osterzeit bei uns herum so eine Feier dorthin tätigen, so eine Wanderung.
Für die kleinere ja, aber für die größere würde man das so machen im September herum.
Mhm. Da ist die richtige Party.
Da ist die richtige Party.
Alles klar.
Da kann man vielleicht noch im Juli vorher mit dem Dionysos feiern.
Die feiern dauernd irgendwas, kommt mir vor.
Sicher.
Oder?
Sicher. Rechtung. Festkalender. Das Leben ist ja, nach Festkalendern eingeteilt.
Natürlich.
Wir haben ja auch unsere Feiertage.
Und wir freuen uns jedes Mal drauf.
Auf ein verlängertes Wochenende.
Auf ein verlängertes Wochenende. In diesem Sinn wünschen wir euch allen ein schönes verlängertes, bald kommt wieder mal eins, jetzt bald irgendwann.
Irgendwann
ein schönes die schönen verlängerten Wochenenden in Zukunft. Schönen Frühlingsanfang. Legt euch in die Sonne, schmiert euch ein. Und wir hören uns bald wieder. Danke fürs Podcast mit mir.
Bitte gerne.
Wenn ihr uns schreiben wollt, unter Artefakte erzählen überall auf den Socials oder E-Mail-Adresse ist artefakte_erzählen@gmx.at. Lasst euren Senf da.
Oder auch Tees.
Oder auch Tees,
wenn ihr wollt. Bei mir Coffee, wenn ihr wollt. Auch unter Artefakte erzählen. Und hören könnt ihr uns ja eh, wo ihr uns hört. Ich sage jetzt gar nichts mehr dazu, außer Spotify, wo wir sind, oder auch, dass wir auf Wissenschaftspodcast sind.
Genau, ihr wisst, wo wir sind.
Ja.
Tschüss.
Ciao.